Was denkst du, warum bist du noch auf dieser Erde? Also, man kann ja schon auf den Gedanken kommen, wenn man jetzt gläubig geworden ist, sich bekehrt hat, vom Herrn wiedergeboren wurde, also den Heiligen Geist empfangen hat, Kind Gottes geworden ist, in Ewigkeit mit ihm versöhnt wurde, könnte er uns doch auf der Stelle zu sich nehmen. Aber er tut es nicht, er lässt uns hier auf dieser Erde und die Frage ist, warum? Ich möchte uns einen Text lesen, einen Predigttext aus 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Der Apostel Paulus schreibt hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, Wort Gottes, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Also in diesem Text wird beschrieben, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Und das Haus Gottes, das wird hier geoffenbart als die Gemeinde, als die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann wird etwas gesagt, dass ein Geheimnis anerkannt groß ist, nämlich das Geheimnis der Gottseligkeit. Und das hat mit der Gemeinde zu tun. Also das Verhalten, um das es hier geht, das wird dadurch bestimmt, was das Haus Gottes ist. Also auf einem Fußballfeld verhältst du dich anders als in einem Kirchengebäude, das ist schon mal klar. Aber die Frage ist hier, was ist denn das angemessene Verhalten im Haus Gottes? Und dazu muss man wissen, was das Haus Gottes ist. Weil das Haus Gottes ist nicht ein Gemeindehaus, in dem sich Menschen treffen. Mit diesem Haus Gottes, von dem hier die Rede ist, ist nicht dieses Gebäude hier gemeint oder ein Kirchengebäude, sondern beim Haus Gottes, da geht es um die Gemeinde. Und im Haus Gottes geht es darum, dass Jesus Christus offenbart wird. Man kann ja Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber man kann sich auch so verhalten, dass Jesus Christus verkündigt und geoffenbart wird. Und die Frage ist nun, welches Verhalten verdeckt Christus und welches Verhalten offenbart Christus? Jede Lehre, die hat ja ein bestimmtes Verhalten zur Folge. Jede Lehre führt zu einer bestimmten Erkenntnis, zu einem bestimmten Glauben und zu einem bestimmten Verhalten. Und im Kontext dieses Timotheusbriefes geht es darum, gesetzliche Lehren abzuweisen. Denn gesetzliche Lehren, die führen dazu, dass Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, dass Menschen sich mit dem Irdischen beschäftigen, mit der Folge, dass eben Christus nicht geoffenbart wird. Und nun wird die Gemeinde hier als das Haus Gottes offenbart. Und die Gemeinde, die ist etwas ganz Besonderes. Da heißt es nämlich im Epheserbrief in Kapitel 2, Vers 19 bis 22, dass Jesus der Eckstein dieses geistlichen Gebäudes ist. Also die Gemeinde wird als ein geistliches Haus bezeichnet und Jesus ist ein besonderer Stein dieses geistlichen Hauses, nämlich der Eckstein. Da heißt es, in ihm zusammengefügt, also in diesem Eckstein, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ja, also der Vers davor heißt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und dann heißt es eben, dass der ganze Bau, dieser geistliche Bau zu einem heiligen Tempel wächst. Also wir haben hier einen Eckstein, das ist eine Person, das ist kein Stein aus, also kein Ziegel, kein Stein aus toter Materie. Es ist ein Stein, der aus einem, ein lebendiger Stein, der aus dem Herrn Jesus Christus besteht. Und es ist ein geistlicher Bau, der als Tempel bezeichnet wird. Und in diesem geistlichen Bau wohnt Gott persönlich. Ihr kennt diese Stelle aus Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, da redet der Apostel Paulus von einem Geheimnis und er sagt, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das hat etwas mit diesem Tempel zu tun, mit diesem lebendigen Tempel aus lebendigen Steinen. Und um keinen Zweifel zu lassen, lese ich uns noch 1. Petrus 2, Verse 4 und 5. Da geht es darum, dass es lebendige Steine sind. Ja, da heißt es, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Also Jesus selber wird als lebendiger Stein bezeichnet. Und jetzt heißt es, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Also der Tempel ist ein geistliches Haus. Es ist ein Tempel, der aus Menschen gebaut ist, aus lebendigen Steinen, aus Menschen, die lebendig gemacht worden sind, die vom Tod in das Leben übergegangen sind, die ewiges Leben bekommen haben, dadurch, dass der Heilige Geist in sie Einzug genommen hat, dadurch, dass Christus in ihnen Wohnung genommen hat. Der irdische Tempel, der ist aus Steinen, aus toter Materie gebaut. Aber dieses geistliche Haus, von dem hier in unserem Text die Rede ist, das ist mit lebendigen Steinen gebaut. Und nun ist es so, dass diese Gemeinde wird beschrieben als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und diese zwei Worte, die sind interessant. Da steht nämlich, Säule ist ein Bauelement, was eine abstützende Funktion hat. Und die Grundfeste, dieses Wort, das in der Elberfelder ist das bewusst mit diesem Wort Grundfeste übersetzt, damit wir erstmal nicht Fundament hören, sondern was gemeint ist, ist ein Bauteil, also etwas, was das Fundament abstützt. Also die Gemeinde ist eine Säule und Grundfeste der Wahrheit, das heißt, sie stützt die Wahrheit ab. Wenn ihr ein Grundstück habt oder ein Haus an einem Hang baut, dann baut man eine Stützmauer, damit das Ganze nicht abrutscht, dass es gestützt wird. Und das ist hier die Bedeutung. Die Gemeinde stützt die Wahrheit ab. Sie untergräbt nicht die Wahrheit, sondern sie stützt sie ab. Das ist das, was hier gemeint ist, was hier steht. Und nun wird dieses Wort in Zusammenhang gebracht mit Glückseligkeit, mit einem Geheimnis der Glückseligkeit. Wir haben euch den Bibelvers hingeschrieben, genau. Machst du mal eins vorher noch? Ja, genau. Diese Stelle, genau. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Ja, das ist der Punkt. Und jetzt kommt, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Und jetzt schaut mal, was da steht als nächstes. Da kommt jetzt dieses Herrliche, der geoffenbart worden ist, im Fleisch gerechtfertigt, im Geist gesehen, von den Engeln gepredigt, unter den Nationen geglaubt, in der Welt aufgenommen in Herrlichkeit. Das heißt, die Gemeinde, die wird jetzt in Verbindung gebracht mit einem Geheimnis der Gottseligkeit. Zunächst einmal ist es so, ein Geheimnis ist so lange ein Geheimnis, bis es geoffenbart wird. Und es muss auch geoffenbart werden, sonst bleibt es ein Geheimnis. Und ich hatte vorhin schon mal angedeutet, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit unter den Nationen sei, dieses Geheimnis, und das ist eben Christus in euch. Im irdischen Tempel ist die Herrlichkeit Gottes eingezogen. Ganz am Anfang der Schrift, wo Gott das Zelt der Begegnung gegeben hat, die Stiftshütte, Da hatten wir Naturphänomene, die angezeigt haben, jetzt zieht die Herrlichkeit Gottes ein. Und jedem war klar, Gott ist jetzt hier. Und dann gab es irgendwann den Punkt, Hesekiel spricht prophetisch davon, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Der Tempel ist entweiht worden, es fanden Zerstörungen statt. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes gegangen und wir lesen an keiner Stelle, dass sie wiedergekommen wäre. Der Tempel wurde zu unterschiedlichen Zeiten wieder renoviert sozusagen, auch zuletzt durch Herodes, der den Juden einen Gefallen tun wollte und einen Prunkstück von Bauwerk hingestellt hat, aber jedem war klar, die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr eingezogen. Aber genau das, was da eigentlich so gewünscht war, genau das passiert jetzt zu Pfingsten. Jetzt zieht die Herrlichkeit Gottes in Menschen ein, die der Tempel sind. Das ist das Besondere. Und das ist tatsächlich ein Geheimnis. Und es ist deswegen ein Geheimnis, weil man diese Dinge nur erkennen kann, wenn man eine bestimmte Grundvoraussetzung mit sich bringt. Und das ist Gottseligkeit. Wenn ihr eure Bibeln mal lest, dann werdet ihr feststellen, in verschiedenen Übersetzungen stehen hier verschiedene Begriffe. In einer Übersetzung steht Gottesfurcht. In einer anderen Übersetzung steht Frömmigkeit. In einer anderen Übersetzung steht Ehrfurcht. In wieder einer anderen Übersetzung, jetzt, ich habe aus der Elberfelder 85 gelesen, steht Gottseligkeit. Ich habe bewusst die Elberfelder rausgesucht, weil das Wort, was da steht, ist vom Begriff her so vielschichtig, dass man mit den menschlichen Ohren zu schnell in eine falsche Richtung denkt, wenn man nur einen Teilbegriff hört. Und Gottseligkeit ist so ein Fremdwort, auch für, also zumindest mal meine Ohren, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Was bedeutet das? Dieses Wort, was da steht im Griechischen, das hat einen Teil von gut und einen Teil von verehren. Also gut verehren, gut huldigen, in der richtigen Weise. Im Kern bedeutet dieses Wort Gottseligkeit, dass man eine Haltung vor Gott einnimmt, also eine Herzenshaltung einnimmt, in der man Gott anbetet, und zwar in Ehrfurcht und Hingabe. Das bedeutet dieses Wort Gottseligkeit. Man betet Gott an, man ist in einer Position, in der man Gott anbetet, mit Ehrfurcht und mit Hingabe. Wir können also lesen, anerkannt groß ist das Geheimnis der Frömmigkeit. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Hingabe. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Ehrfurcht. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Anbetung Gottes in Verehrung und Hingabe. Es bezeichnet genau diese Grundhaltung. Wahrhaftige Anbetung mit Hingabe an Gott. Das ist dieses Wort und das ist entscheidend dafür, dass man etwas erkennt, dass man dieses geistliche Geheimnis erkennt, von dem hier beschrieben steht. Dieses Geheimnis wird nämlich jetzt verknüpft mit einer Person, nämlich mit Jesus Christus. Es heißt ja hier, anerkannt groß ist das Geheimnis. Und jetzt schaut mal, was da steht. Anerkannt groß ist das Geheimnis. Und jetzt steht hier, mach mal bitte eins weiter, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Also wir würden doch sagen, anerkannt groß ist das Geheimnis, das geoffenbart worden ist im Fleisch. Das ist aber kein Schreibfehler. Da steht, der geoffenbart worden ist im Fleisch. In der Schlachter 2000 wird es ein bisschen besser sichtbar, da ist folgendermaßen übersetzt, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Es geht hier um die Menschwerdung von Jesus, dass Gott sich geoffenbart wurde, sich geoffenbart hat im Fleisch, nämlich in der Person Jesu Christi. Es geht hier um die Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist. Und warum ist dieses Geheimnis groß? Es muss ja geoffenbart werden. Es ist deshalb groß, weil wenn man die Haltung der Gottseligkeit nicht mitbringt, die Haltung der Ehrfurcht vor Gott nicht mitbringt, dann sieht man einfach nicht, dass Gott in der Person Jesu Christi im Fleisch gekommen ist. Dann bleibt einem dieses Geheimnis der Menschwerdung Jesu ein Geheimnis. Und wie viele Menschen laufen rum, die sagen, ich kann das nicht verstehen, ich kann es auch nicht glauben. Aber wie herrlich ist, wenn man es glauben kann, weil das den Rückschluss auch zulässt. Wir sind irgendwo in dieser Position, dass wir Gott anbeten, in einer Haltung von Hingabe und Anbetung. Vom Heiligen Geist sagt Jesus, von dem Meinen wird er nehmen und mich verherrlichen. Also euch verkündigen und mich verherrlichen. Ja, steht in Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist nimmt also von dem, was bei Jesus Christus ist, und er verkündigt es und er verherrlicht damit Christus. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes innerhalb der Dreieinigkeit, wenn man das so sagen kann. Und der Heilige Geist stellt niemals Menschen in den Mittelpunkt, sondern er stellt Christus in den Mittelpunkt und er offenbart ihn, er verherrlicht ihn. Das ist wichtig zu verstehen, weil genau das ist das, was die Gemeinde im Kern tun soll. Wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. In diesem Predigtwort hier, beziehungsweise im Predigttext, da haben wir einen Aspekt, einen unsichtbaren Aspekt, den wir sonst nicht erkennen könnten. Mit unseren fünf irdischen Sinnen, also riechen, hören, schmecken, tasten, fühlen, all das, wir können mit diesen fünf Sinnen können wir bestimmte Dinge wahrnehmen, die das Irdische ausmachen. Ja, wir sehen zum Beispiel, da sind Menschen, die treffen sich in einem Gottesdienst, die lesen die Bibel, manche verhalten sich herzlich, manche streiten miteinander, was auch immer. Ja. Also man sieht einfach Menschen im Irdischen sich irgendwie verhalten. Aber hier in diesem Text offenbart Gott uns einen unsichtbaren Aspekt über die Gemeinde, nämlich was die Gemeinde in ihrem Kern ist. Ich rede jetzt nicht von der Ortsgemeinde, von irgendeinem Gebäude oder wie gesagt Menschen, die sich versammeln, sondern von einem unsichtbaren, von der Gemeinde im Geistlichen. Was ist die Gemeinde im Kern im Geistlichen? Und da ist eben die Gemeinde die Schar, also die Menge derer, die Jesus in seiner Gottheit erkannt haben und ihn wahrhaftig anbeten. Das ist übrigens wirklich auch ein Kennzeichen mancher Bewegungen, die einfach das leugnen, dass Jesus Gott ist. Die leugnen, dass der Vater ist und der Sohn ist und Gott im Fleisch gekommen ist. Aber das ist der Punkt, der uns hier offenbart wird. Was ist die Gemeinde in ihrem Kern? Nun, Gottseligkeit ist ja Anbetung in Ehrfurcht. Und um diese Ehrfurcht noch einmal verständlich zu machen oder herauszustellen, es gibt eine Stelle, aus der ich denke, es wird sehr, sehr gut sichtbar, was hier mit dieser Ehrfurcht gemeint ist. Lukas 5, Kapitel 5, Verse 8 bis 9, die sprechen von der Reaktion von Petrus auf diesen Fischfang. Und das steht, als Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Der Apostel Petrus, der erkennt plötzlich, wer dieser Jesus ist. Er erkennt die Göttlichkeit in dieser Person Jesu, die ihm da gegenübersteht. Und es überkommt ihn Entsetzen. Aber im Sinne von, also der Schwerpunkt ist Ehrfurcht. Er merkt, er hat hier keinen Mensch vor sich. Keinen guten Menschen einfach so. Oder einen Propheten, einen besonders Begabten. Nee, er erkennt, ich habe hier Gott im Fleisch vor mir. Und später im Leben von Petrus erkennen wir dann noch diesen weiteren Aspekt, dass er anbetet in Verehrung und Hingabe. Und was das Wesen der Gemeinde betrifft, merken wir, dass dann auch noch weitere Aspekte dazukommen, dass dieses Einssein durch einen Geist in einen Leib hineingetauft, nämlich in die Gemeinde. Dieses Erkennen, dass es einen wahren Gott gibt, einen allein wahren Gott gibt. Braut und Bräutigam Wir erkennen, wir sind die Braut, haben wir übrigens gerade gesungen. Er ist der Bräutigam. Verschmelzung. Ein Leib. Jesus, ein Haupt. Ein Hirte. Eine Herde. All das sind Beschreibungen dafür, wie wir zusammengefügt sind. Und es beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat und ihn in Ehrfurcht anbetet. Das ist so ein Schlüssel, um einen geöffneten Blick zu bekommen oder zu haben, was ist dieses Geheimnis der Gemeinde? Jede Lehre, habe ich vorhin schon mal angedeutet, die Menschen in den Mittelpunkt stellt oder ihre Leistungen in den Mittelpunkt stellt, ihre Bemühungen, was bewirkt es? Es bewirkt, dass man sich mit dem Irdischen beschäftigt, dass man sich mit dem Geschaffenen beschäftigt, bis hin, dass man das Geschaffene und Irdische anbetet. Und diese Lehre oder solche Lehre, die das Irdische in den Mittelpunkt stellt, die hat im Haus Gottes keinen Platz. Das ist das, was uns dieser Text hier sagt. Er sagt, damit du weißt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Der Kontext des ganzen 1. Timotheusbriefes ist, welche Lehre führt eigentlich dazu, dass man Gott von Herzen in Liebe, in Ehrfurcht, in Verehrung und Hingabe anbetet? Und welche Lehre nimmt dem Herrn diese Anbetung? Darum geht's, weil jede Lehre hat ein Verhalten zur Folge. Und der Timotheusbrief, der beschäftigt sich hier mit verschiedenen Themen im Alltag, wie solche Lehre welche Auswirkungen hat. Ein zentrales Thema in diesem Brief ist das Gesetz, die Frage der Lehre zum Gesetz. Wie steht man zum Gesetz? Was wird über das Gesetz gelehrt? Und ich rede jetzt vom Gesetz Mose. Und ich möchte euch dazu, dass wir ein bisschen geeicht werden, ein paar Verse vorstellen, die hier in diesem Kontext unseres Predigtverses stehen. Ganz am Anfang, Kapitel 1 dieses 1. Timotheusbriefes, Kapitel 1, Vers 5, steht, das Endziel der Weisung, also worauf alles hingeht, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also alles, was wir tun, alles, was wir lehren, hat dieses Ziel, dass wir lieben aus reinem Herzen, aus ungeheucheltem Glauben, also wo man nichts dem anderen vorspielt, und einem guten Gewissen. Also wo man Dinge tut, nicht aus dem schlechten Gewissen heraus, sondern aus dem guten Gewissen heraus. Und jetzt kommt Paulus auf das Gesetz zu sprechen. Er sagt nämlich in Vers 6 bis 7, also Kapitel 1, davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewendet. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts. Weder was sie sagen, noch was sie behaupten. Also diese Thematik, die steht untrennbar mit dem Gesetz, mit der Lehre über das Gesetz in Verbindung. Und jetzt sagt er, wie man das Gesetz lehren soll, was genau gemeint ist. Kapitel 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Also er sagt, das Gesetz ist gut, ist keine Frage, heilig, gerecht und gut. Aber du musst es jetzt gesetzmäßig gebrauchen. Du musst es so gebrauchen, wie es gedacht ist. Und jetzt steht hier, indem er dies weiß, dass das Gesetz für einen Gerechten nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose. Also gesetzmäßig angewendet ist das Gesetz für Gesetzlose bestimmt. Es ist nicht für Gesetzlose. Der Punkt ist, was ist die gesunde Lehre nach diesem Verständnis? Einige haben das Gesetz gelehrt, aber in einer falschen Weise. Sie haben nämlich das Einhalten des Gesetzes gelehrt, einmal natürlich, um in den Himmel zu kommen, mal platt gesagt, aber dann auch als Weg, den man als Christ gehen müsste. Und da heißt es eben in diesem Kontext, solche Verkündigung ist leeres Geschwätz. Es ist gut, Das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig gebraucht. Wenn einem klar ist, es soll Menschen, die gesetzlos sind, von ihrer Gesetzlosigkeit überführen und es soll sie zu Christus bringen. Dafür ist es gedacht. Aber es ist nicht gedacht als eine Art Regelwerk, wo ich sage, jetzt konzentriere ich mich darauf, darauf, darauf und versuche das alles einzuhalten, dann ist alles gut. Er sagt an einer anderen Stelle, der Paulus, im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 19, was soll das Gesetz? Was soll das eigentlich? Warum ist es da? Ich habe gerade schon gelesen, es ist für Gesetzlose, nicht für Gerechte. Er stellt hier im Galaterbrief diese Frage noch einmal und gibt aber eine Antwort von einer anderen Richtung noch. Und er sagt hier, was soll das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Also bis, ja, es wurde hinzugefügt, bis der Nachkomme käme. Wir wissen, wer der Nachkomme ist. Es ist Jesus. Und jetzt sagt er weiter in Kapitel 3, Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist also unser Zuchtmeister auf Christus hin. Und jetzt schaut mal, was geschrieben steht. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Der Punkt ist, dass er sagt, das Gesetz ist so etwas wie eine Lokomotive, was eine Anzahl von Waggons an einen bestimmten Punkt zieht, nämlich an einem Bahnhof. So, und wenn jetzt der Zug angekommen ist, dann hat die Lokomotive ihren Dienst getan, dann bist du am Ziel. Und dann geht es mit was anderem weiter. Ja? Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Erzieher, können wir auch sagen, auf Christus hin geworden. Ja, wir sind in den Bahnhof reingezogen worden. Und jetzt heißt es, nachdem aber der Glaube gekommen ist, ja, nachdem wir angekommen sind, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Die Lokomotive hat ihr Werk getan. Wir sind angekommen. Und um wirklich jeden Zweifel beiseite zu schieben, sagt Paulus in Römer 7, Vers 6, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Ich bin froh, dass das so dasteht und dass das nicht meine Worte sind. Es ist tatsächlich so, wir sind von dem Gesetz losgemacht. Wir haben dieses herrliche Wort, dass so wie wir im Glauben angefangen haben, so sollen wir in ihm wandeln. Wir im Glauben angefangen habt, so wandelt in ihm. Das ist der Weg des christlichen Lebens. Wie haben wir im Glauben angefangen? Wir haben im Glauben angefangen. Wir haben doch nicht durch Werke versucht, unser Heil zu verdienen. Wie haben wir angefangen? Wir haben auf Christus geglaubt. Und jetzt leben wir in derselben Art und Weise und kehren nicht wieder zurück, indem wir uns auf Regeln, auf das Einhalten einzelner Regeln konzentrieren. Sondern was tun wir? Und das ist wirklich außerirdisch. Das ist so herrlich. Das ist 2. Korinther 3,18. Da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist der Weg, den der Herr für uns vorgesehen hat. Und im Vers davor sagt er, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt merken wir, warum das so ist. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht uns mit Jesus Christus beschäftigen, dann passiert ein übernatürliches Wunder, weil es der Herr selbst anordnet, dass nämlich der Heilige Geist uns, unseren Charakter, unsere Gesinnung verwandelt, in Übereinstimmung bringt mit der Gesinnung Jesu Christi. Das müsste so Gott nicht machen. Ja? Gott hätte auch sagen können, ich habe euch das Alte Testament gegeben, da merkt ihr, ihr könnt nicht gerettet werden und jetzt mache ich aber ein Wunder, ich mache an euch die Wiedergeburt und jetzt gebe ich euch die Kraft, die alttestamentlichen Regeln zu halten. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Ja, die Wiedergeburt ist nicht, dass wir Kraft haben, die alttestamentlichen Gesetze zu halten. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir beschäftigen uns mit Christus, mit seiner Person, mit der ganzen Dimension, Breite, Höhe, Länge, Tiefe seiner Person. Und dann geschieht das Wunder, dass wir durch den Heiligen Geist, weil wir ihn anschauen, in dieses Bild verwandelt werden. Das ist der Weg der Umgestaltung unseres Wesens. Unser Anliegen in dieser Welt, in der wir leben, unser Gebetsleben vielleicht auch, ja, wenn wir das einmal ein bisschen hinterfragen, dann stellen wir immer wieder fest, geht es uns eigentlich im Kern um geistliche Dinge? Geht es uns im Kern um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit? Oder geht es uns um irdische Dinge, was weiß ich, um Bequemlichkeit im Irdischen, um mehr Erfolg zu haben? Und wir spannen den Herrn dazu ein, dass es uns irgendwie noch besser geht im Irdischen. Ist das der Fokus? Und da merken wir schon, Moment, auch auf das Gebetsleben hat das eine Auswirkung, wie wir ausgerichtet sind. Sind wir tatsächlich hier auf dieses Geistliche ausgerichtet, darauf, dass wir den Herrn Jesus Christus erkennen und nach seinem Reich trachten? Das ist das, worum es geht. Ein anderer Aspekt, den der Apostel Paulus in diesem ersten Timotheusbrief aufgreift, ist die Lehre. Er beschäftigt sich mit der Frage, was muss eigentlich gelehrt werden, damit wir nicht gesetzliche Lehre haben. Hier geht es ja um das Verhalten im Haus Gottes. Und gesetzliche Lehre, sagt er, hat im Haus Gottes keinen Platz. Da hat Evangelium einen Platz und auf Christus konzentriert zu sein, das hat da einen Platz, aber nicht gesetzliche Lehre. Und da lese ich euch zwei Stellen vor, um das ein bisschen deutlich zu machen. Das eine ist im 1. Timotheus 4, Vers 13. Da sagt er, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Und er meint aber was ganz Bestimmtes damit. Er meint nämlich damit, Kapitel 6, Vers 3 steht ist jetzt geschrieben, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet der gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern er ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen. Ist interessant, ja, dass gesetzliche Lehren genau zu dem führen, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Neid, Streit, Lästerungen. Und gesetzliche Lehren sind eben nicht, dass wir uns auf die Gottseligkeit konzentrieren, sondern dass wir auf irgendwelches Einhalten von irgendwelchen Regeln uns beziehen oder konzentrieren, auf Dinge, die letzten Endes im Irdischen sind. Und im Galater 1, Vers 8 steht etwas so Steiles, da sagt er, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Also hier geht Paulus so weit, dass er sagt, wir haben euch das Evangelium verkündigt. Und wenn wir selber jetzt von einem Rückschritt machen würden und auf die Idee kämen, etwas anderes euch zu verkündigen, wir wären verflucht. Und wenn es ein anderer tut, ist er es auch. Also hier wird ganz klar erklärt, dass die Botschaft des Evangeliums eine Botschaft ist, die durch die Gemeinde verbreitet werden soll und die Gemeinde soll diese Botschaft abstützen. Sie soll sie verteidigen. Religiosität und Gottseligkeit, das sind diese zwei Dinge, die sich immer gegenüberstehen. Die Religiosität, die hat, also man liest im Kapitel 4, Vers 8 im 1. Timotheusbrief, leibliche Übung. Übung des Körpers, ja. Denn die leibliche Übung ist zu wenig nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützen. Warum? Weil sie die Verheißung des Lebens hat. Und zwar des jetzigen und des zukünftigen. So steht's da. Das heißt, hier wird etwas gegenübergestellt. Hier wird menschliches Bemühen, körperliche Übungen, fleischliche Übungen, Religiosität, menschliche Anstrengung wird gegenübergestellt der Gottseligkeit. Also Gottseligkeit, Anbetung Gottes in Verehrung und Hingabe. Ja? Diese zwei Dinge, die stehen sich gegenüber. Und jetzt ist die Frage, und darauf spitzt sich jetzt zu, und ich komme da an diesem Punkt auch zum Ende. das Verhalten Gottes. Wie ist jetzt das Verhalten Gottes? Was soll in der Gemeinde passieren? Also die Gemeinde ist ja nicht irgendein Konstrukt, sie wird ja gebildet aus Menschen, aus uns. Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Was sollen wir tun? Nun, das eine ist, die Gemeinde verteidigt die Wahrheit als Säule und Grundfeste. Sie untergräbt nicht die Wahrheit, sie verteidigt die Wahrheit. Und das zweite ist, sie offenbart Christus. Sie stellt nicht Menschen in den Mittelpunkt, sondern sie offenbart Christus. In Kolosser 1, Vers 28 heißt es, ihn verkündigen wir, also Jesus, ihn verkündigen wir. Und jetzt schaut mal wie. Indem, das ist jetzt die Art und Weise, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Also die Verkündigung von Christus geschieht dadurch, dass man darstellt, wer ist man in Christus. Wir könnten auch übersetzen, um jeden Menschen vor ihn, also vor dem Vater, zu stellen als vollkommen in Christus. Und die Frage ist, erkennst du dich vollkommen in Christus? Du schaust vielleicht auf deine Sünden, auf Fehlverhalten jeden Tag. Und da sagst du, wie kann ich da vollkommen sein? Aber schau, im Hebräer 10, Vers 14 steht geschrieben, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, was? Für immer vollkommen gemacht. Also wenn du zu denen gehörst, die geheiligt werden, an denen Gott ein Werk tut, die Gott in seine Schule nimmt, wenn du zu denen gehörst, dann kannst du sicher sein, dass er dich mit einem Opfer für immer vollkommen gemacht hat. Da gibt's nichts vor dem Vater, was auszusetzen wäre an dir. Und deswegen steht auch geschrieben, heilig und untadelig. Ja, das ist eine Sache, die kannst du nur im Glauben erfassen. Wenn du mit deinen irdischen Augen auf dich guckst, dann siehst du Versagen. Ja, dann sagst du, wie kann Gott mich da untadelig finden? Das ist eine Sache, die man tatsächlich nur im Glauben ergreifen kann. Der Inhalt jeder gesetzlichen Lehre bewirkt, dass wir uns auf das Irdische konzentrieren, auf Fehler konzentrieren, auf Schwachheit konzentrieren, wo wir Menschen in den Mittelpunkt stellen, wo wir ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen, ihre Begabungen in den Mittelpunkt stellen, ihre Kraft in den Mittelpunkt stellen, wo wir Frieden erwarten durch irdische Ereignisse, wo wir Frieden und Sicherheit erwarten durch politische Geschehnisse. Das ist immer das Irdische. Und das ist etwas, dieser Fokus, der hat in der Gemeinde schlichtweg nichts zu suchen. Da müssen wir wirklich umdenken, oder was heißt umdenken? Vielleicht müssen wir umdenken, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, diese Themen, die sind nicht dazu, wozu die Gemeinde da ist. Wozu ist die Gemeinde da? Wozu bist du da? Das war meine Eingangsfrage. Warum hat Gott dich noch nicht geholt? Die Verkündigung von Christus, die bewirkt, dass sich Menschen aufs Unsichtbare konzentrieren, aufs Geistliche, aufs Ewige. Und das ist das, wozu die Gemeinde da ist. Die Gemeinde ist dazu da, Jesus Christus zu offenbaren. Das ist ihre Daseinsberechtigung. Und in der Offenbarung, also im Buch der Offenbarung, da werden 7 Gemeinden beschrieben. Und zwar als mit einem Bild, nämlich als 7 Leuchter. Und die Aufgabe eines Leuchters ist es eben nur mal zu leuchten. Und Jesus ist inmitten dieser Leuchter, so steht es in Kapitel 2, Vers 1, der inmitten der Leuchter wandelt. Jesus ist inmitten der Leuchter. Aber wenn es nur um gute Werke geht, wenn es nur um Moral geht, um Ethik, um Prinzipien, um darum, wer Recht hat, um was ist in der Sache richtig, aber wenn man aus den Augen verloren hat, Jesus Christus zu offenbaren, ihn zu verkündigen, dann passiert eines, nämlich, dass dieser Leuchter aufhört zu leuchten. Aber wann leuchtet der Leuchter? Der leuchtet dann, wenn er die Wahrheit verteidigt. Und er leuchtet dann, wenn er Christus offenbart. Und das ist der Grund, warum Jesus dich noch nicht zu sich genommen hat. Hätte er machen können. Aber er möchte, dass wir hier als ein Leuchter in dieser Welt etwas verkündigen. Es gibt ein Wort, das mir ja wirklich jahrelang extreme Mühe gemacht hat und ich glaube, und es ist schwer, aber es ist irgendwie auch der Weg. Dieses Wort möchte ich euch zum Schluss zeigen. 1. Petrus 4, Vers 1 bis 2. oder was heißt zeigen, ihr kennt sie, euch in Erinnerung rufen. Da steht, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Also bewaffnet euch. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Da steht, Jesus hat eine ganz bestimmte Gesinnung gehabt. Und diese Gesinnung war, was sein fleischliches, irdisches Leben betrifft, sagt er, ich bin bereit zu leiden. Und diese innere Haltung bringt einen in die Position zu sagen, ich bin nicht mehr dazu da, den Willen von Menschen zu erfüllen, sondern den Willen Gottes zu leben. Aber umgekehrt ist es eben so, dass wenn ich mich mit dieser Gesinnung, also dass ich sage, es ist okay, wenn ich im Irdischen Nachteile erleide, es ist okay, wenn ich diese Leidensscheu habe, dann werde ich immer nach der Pfeife von Menschen tanzen. Ich werde nicht den Willen Gottes tun. Das ist der Schlüssel. Und er sagt hier, bewaffnet euch mit dieser Gesinnung. Macht den Schrank auf, den Waffenschrank, ja, und nimm's raus, ja. Und diese Waffe, mit der man sich bewaffnen sollte, ist eben die Gesinnung, dass ich sage, ich bin bereit, im irdischen Leid zu haben. Und wenn mein Glaube und die Nachfolge bedeutet, dass ich in der Schule, in der Ausbildung oder wo auch immer schlechtere Noten bekomme, dann ist das okay. Wir können das Feld ist riesig, ja. Aber wir dürfen auf keinen Fall an den Punkt rankommen, dass wir sagen, ich habe hier Glaube, das ist schön, und jetzt nehme ich Gott als die gute Fee, die mir dann auch noch das Irdische ein bisschen bequemer macht. Das ist nicht das, was hier steht. Wir fokussieren uns auch nicht auf das Irdische, sondern wir fokussieren uns auf das Geistliche, auf das Ewige, auf Christus. Und ich möchte euch von Herzen rangeben, ihr habt jetzt gerade eine Zeit, wo ihr euch neu orientiert, also Pastor ist gegangen, neuer ist vielleicht in der Suche, wie auch immer. Ich möchte euch, also das rufe ich nicht nur euch zu, ich rufe es auch mir selber zu, weil ich glaube, wir müssen uns das jeden Tag neu in Erinnerung rufen. Wir sind auf dieser Erde. Gott lässt uns auf dieser Erde noch, weil wir einen Auftrag haben. Wir sollen die Wahrheit des Evangeliums verteidigen und wir sollen Jesus Christus offenbaren, erklären, enthüllen. Und dann leuchtet der Leuchter. Dann ist Licht an. Und dann macht die Gemeinde, wozu sie da ist. Dann macht der Leuchter das, wozu er da ist, nämlich leuchten. Amen.